Ja, alles klar. Gartenteam, bitte ein bisschen weghören. Das Zweite, ich weiß natürlich, dass Unkraut ein Unwort ist. Das wusste aber Martin Luther noch nicht und ich halte mich an seine Überzeugung. Bild, der allseits gefürchtete Flughafer. Nun denn. Wenn man einen Termin kriegt zum Predigtdienst und kein Thema gesagt kriegt und auch das Kirchenjahr kein Thema vorschreibt, dann nimmt man natürlich irgendwas, was einen gerade sehr stark beschäftigt oder beschäftigt hat und hofft, dass man nicht der Einzige ist, den es beschäftigt. Und das beginnt natürlich mit jedem 24. Februar, jedem Tag, von dem es heißt, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht. Ich glaube zwar nicht, dass die Welt seit dem 24. Februar eine andere ist. Wir sind vielleicht nur mal aufgewacht, weil die Welt näher an uns rangerückt ist und wir betroffener sind. Und damit verbunden dann die Frage, wofür oder worum und wogegen soll man denn jetzt beten? Natürlich, dass Mord und Zerstörung, Angst und Bedrohung und alles damit verbundene Leid doch aufhören. Das liegt uns am Herzen und was am Herzen liegt, sollen wir auch sagen, was auch sonst. Und dürfen wissen, dass Jesu Herz auch das bewegt, was unser Herz bewegt. So weit, so einfach, alles richtig. Allerdings, ich rechne nicht damit, dass sich irgendwie in wundersamer oder auch nur erstaunlicher Weise irgendwas zum Besseren wendet. Heute noch wesentlich weniger als da im Februar und ich fühle mich ziemlich ohnmächtig. Ja, wenn man von vornherein nicht dran glaubt. Eine Frage des Blickwinkels hieß es am letzten Sonntag. Und es ging darum, dass bei Jesus nichts, absolut nichts unmöglich ist und darum auch dem Glaubenden auch nichts unmöglich ist. Heute haben wir mehr den Blickwinkel eines Pessimisten. Schön, aber er tut's ja nicht. Wir blicken heute weniger zum Himmel als zur Erde. Es geht heute aber auch nicht um das Gebet im Glauben, auch nicht um Zweifel oder Unglauben. Sondern ich frage mich was anderes. Ich frage mich, wie war das damals, als Jesus in die Welt kam? In einem militärisch schwachen Land, völkerrechtswidrig annektiert von einer imperialistischen Großmacht und die hatte ihre Könige und Statthalter eingesetzt. Die konnten selbst ein Massaker an Kleinkindern befehlen, ohne etwas dafür befürchten zu müssen. Der große Herrscher in der fernen Hauptstadt würde sie schon decken. Bethlehem oder Butcher, wie sich Geschichte wiederholen kann. Erwartet wurde von Jesus, wenn er denn der Retter wäre, dass er sich einreiht in die Reihe der sogenannten Game Changer, also der Leute, die etwas bewirkt haben, so wie zum Beispiel ein Gideon mit den Midianitern oder ein David mit den Philistern und dass jetzt Jesus die Römer eben aus den Sandalen hauen würde und Israel die Freiheit wiedergeben sollte. Wir wissen heute, dass das ein fatales Missverständnis war. Seine Mission war eine andere. Aber ist uns das wirklich so klar? Oder was erwarten wir von Jesus? Wenn wir vorrangig erwarten, dass er die verherrschenden Verhältnisse ändert oder dass unser Gebet sich darum kreist, sitzen wir dann nicht dem gleichen Irrtum auf, Jesus als Weltverbesserer? Zwar kam er auf die Welt mit dem Gruß vom Frieden auf Erden, aber wenn das schon die ganze Botschaft ist, dann war das wohl eher nichts, wie das hier regelmäßig zu Weihnachten ein bisschen verkürzt wird. Zwar hat sich seitdem viel getan in der Welt und auch durch den Einfluss von Christen. Es gibt den Weltsicherheitsrat, es gibt UN-Konventionen, eine UN-Flüchtlingscharta, das Völkerrecht, sogar ein Kriegsvölkerrecht. Es gibt eine internationale Erklärung der Menschenrechte und sogar einen Gerichtshof dafür. Und es gibt einige westliche Länder, die sind so dumm und halten sich dran, so die chinesische Sichtweise, die schon ziemlich unverhohlen sagt, dass man ohne diesen westlichen Firlefanz von Freiheitsrechten doch viel weiterkommt. Die Sklaverei wurde abgeschafft, aber die Ausbeutung hat neue Wege gefunden. Tja, die Welt hat sich verändert. Ob zum Besseren oder zum Schlechteren, ich lasse es offen. Und komme jetzt zu einem Gleichnis, das Jesus erzählt hat und das uns im Matthäus-Evangelium überliefert ist. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Warum die da nicht? Na, jetzt bin ich schon allzu weit. Ja, der geht aber nicht, ne? Vielleicht unterbrechen wir eben. Ich brauche mal Batterien. Hast du Batterien? Wäre schade, wenn das nicht geht. Kleine. Ja. Kleine. Gammel dran, ne? Ja, müssen wir so irgendwie klarkommen. Ich fange doch mal mit dem Gleichnis von vorne an. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Halme wuchsen und Frucht brachten, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte des Hausherrn hinzu. Machst du mal zwei weiter? Hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er dann das Unkraut? Er sprach zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte: Willst du also, dass wir hingehen und das ausjäten? Er sprach: Nein, auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit auftrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt in meine Scheune. Da ließ Jesus das Volk gehen und kam heim. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete und sprach zu ihnen: Der Menschensohn ist, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same, das sind die Kinder des Reichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel, und wie man das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird es am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden, und sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird heulen sein und Zähne klappen. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. In die in allem gute Schöpfung wird der Zweifel gesät. Warum lasst ihr euch von Gott bevormunden? Ihr seid doch selber, ihr könnt selber sein wie Gott, selber entscheiden, was gut und was böse ist. Der Mensch greift zu und wird autonom. Er wird sich selbst gesetzt. Das Unkraut geht auf. Und Gott sagt, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Und einige Kapitel später, Hintergrund ist der sogenannte Turmbau zu Babel. Dies ist erst der Anfang ihres Tun. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben. Wenn der Mensch was will, dann zieht er es durch, da kennt er nichts. Und Gott lässt ihn machen. Er setzt ihm allerdings Grenzen, zum Beispiel durch die Naturgesetze oder durch Sprachbarrieren. Vor allem aber begrenzt er seine Lebenszeit. Er lässt ihn sein Unwesen treiben, gibt ihm aber nur begrenzt Zeit dafür. Und das ist gut so. Aber die Entscheidungsfreiheit, das Gute oder das Böse zu tun, lässt er ihm bis heute. Zum Beispiel 1989. Zwei Städte auf zwei ganz verschiedenen Kontinenten, in einem gleichen sie sich. Die Menschen leben nicht in Freiheit, aber immer mehr trauen sich auf die Straße und rufen nach Freiheit. Sie randalieren nicht, sie hetzen nicht, sie zeigen aber ihre Unzufriedenheit und fordern ihre Rechte ein. Und das werden von Woche zu Woche mehr und mehr und mehr. Und die jeweiligen Staatsführungen werden nervös und nervöser. In beiden Städten werden Staatssicherheit, Polizei und Armee in Bereitschaft versetzt. Die eine Stadt heißt Peking, die andere Leipzig. In Peking schlägt die Staatsgewalt zuerst zu. Die Proteste werden niedergeschlagen und kommen nicht wieder hoch. Wie viele Verhaftungen, Verletzte und Tote es gab, weiß bis heute keiner. Jegliche Untersuchungen und jegliches Erinnern daran bleiben verboten. Auch in Leipzig weiß man davon. Und die Staatsführung erwägt die chinesische Lösung. Krankenhäuser sollen sich mit Blutkonserven bevorraten und auf Schutzverletzte einstellen. Trotzdem sind mehr Menschen als je zuvor auf der Straße. Es knistert. Man spürt den großen Showdown kommen. Und nichts passiert. Kurz danach tritt die Regierung zurück, die Mauer fällt und die Wiedervereinigung kann gefeiert werden. Frage 1. Warum ist das in Leipzig gut gegangen? Frage 2. Warum in Peking nicht? Die überraschend profane Antwort zu Frage 1. Weil ein Michael Gorbatschow das wollte. Zu Frage 2. Weil ein gewisser Deng Xiaoping das eben so wollte. Soweit reicht die Entscheidungsfreiheit von Menschen. Enttäuscht von der Antwort? Zu profan für die Kanzel? Wo bleibt da Gott? Um nicht missverstanden zu werden, muss ich etwas ausholen. Denn das ist natürlich nur die halbe Antwort. Nur der sichtbare Teil der großen Weltbühne. Auf der unsichtbaren Seite spielt sich bestimmt wesentlich mehr ab, als wir überhaupt erahnen können. Ist Gott sehr wohl am Handeln. Aber das bleibt uns meistens verborgen. Sicher wurde in Leipzig mehr gebetet als in Peking. Aber reichte das? Was hatten die Leute in Peking verbrochen, was wir nicht verbrochen hätten? Solche Zusammenhänge lassen sich manchmal erahnen, selten belegen, dafür aber umso leichter behaupten. Aber sind sie auch richtig? Man muss schon wirklich Prophet sein, um hinter die Kulissen zu gucken. Darum sollte man zurückhalten mit Sätzen wie »Das geschieht uns von Gott, weil« oder schlimmer »Das geschieht dir von Gott, weil« du deinen Teller nicht leer gegessen hast, ist die lustige Variante, aber es gibt eben auch vieles, was da absolut nicht lustig und sehr zerstörend ist. Hiob und seine Freunde lassen grüßen. Ich richte den Blick wieder auf den sichtbaren Teil der Bühne, denn dort agieren wir, dort handelt der Mensch. Auch wenn Gott natürlich im Weltgeschehen aktiv ist, werden Entscheidungen auch auf der Erde getroffen. Wie geht das zusammen? Vielleicht hilft da folgender Vergleich. Ich habe während der Schulzeit mal die Regeln des Schachspiels gelernt. Ich weiß, welche Figuren welche Züge machen können und was sie dabei bezwecken. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich Schach spielen kann. Und jetzt stelle ich mir vor, ich sitze jetzt so einem Großmeister gegenüber. Natürlich bin ich genauso oft am Zug wie er, habe auch meine Züge zu machen, meine Entscheidungen zu treffen. Aber ich habe das Gefühl, der durchschaut mich total und weiß, was ich machen würde. Entscheidungen mit den entsprechenden Folgen werden auf beiden Seiten des Spielbretts getroffen. Aber klar ist, dass eine Seite das Spiel dominiert. Wichtig ist mir, wir Menschen sind nicht einfach Spielfiguren auf Gottes großem Schachbrett. Wir sind selber Player, wenn auch schlechte. Wir machen unsere Züge, treffen unsere Entscheidungen zum Guten oder zum Bösen. Denn wären wir Menschen nur Spielfiguren in Gottes Hand, dann wären wir frei von jeder Verantwortung. Und Gott könnte uns nicht zur Verantwortung ziehen. Aber so ist nicht sein Plan. Wir Menschen sind verantwortlich. Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg fiel einmal die Liedzeile aus dem Lied von Paul Gerhardt, Befiehl du deine Wege. Bist du doch nicht Regente, der alles richten soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Also zum Verständnis, ich habe volles Vertrauen zu Paul Gerhardt, dass er schon das Richtige gemeint hat. Man darf es nur nicht so verstehen, wie auf der nächsten Folie. Gott hat alles im Griff und Gott macht keine Fehler, bedeutet, alles hat irgendwie seine Richtigkeit. Was mache ich mir denn überhaupt Gedanken? Tja, finde den Fehler. Nein. Xi Jinping und Kim Jong-un, Putin und Assad, Erdogan und Biden sitzen so ein klein wenig tiefer, auch im Regimente. Und nein, es hat nicht seine Richtigkeit, was mit den Rohingya in Myanmar oder in den Uiguren in China, den Jesiden in Syrien oder den Christen in Nordkorea geschieht. Denn ob jene Regenten die Regierung über sich anerkennen, ist ihre Entscheidung und die Verantwortung jedes Einzelnen. Und das gilt für jeden Menschen bis herunter zu uns kleinen Leuten. Gott wartet darauf, dass wir bitten, dein Wille geschehe. Und das meint nicht, jetzt sprich mal ein Machtwort und setz dich durch, sondern es geht um Gottes Willen in meinem und in deinem Leben. Und das geschieht absolut freiwillig. Gottes Allmacht bedeutet nicht, dass er sich mit aller Macht durchsetzt. Der Mensch behält die Freiheit, die er mit dem Sündenfall an sich gerissen hat, selber zwischen Guten und Bösen zu wählen. Und Gott hindert ihn in aller Regel nicht daran. Diese Freiheit des Menschen macht seine Würde aus, ist seine Verantwortung und auch sein Fluch. Und Gott hat sich damit selber die Hände gebunden. Und er durchlebt selber, ganz konkret in Jesus, diese Ohnmacht, die auch wir empfinden, angesichts der schlimmen Dinge unserer Welt. Er hat sich selber machtlos den Menschen ausgeliefert. Und nun? Nun haben wir das Unkraut, was nun? Erstmal googeln. Der Name ist inzwischen bekannt, Wirkstoff Glyphosat. Da wächst kein Gras mehr, kein Kraut mehr, allerdings auch kein Getreide. Aber man kann sehr schnell danach wieder neu einsehen, so steht es auf der Packung. Und tatsächlich kommt Gott ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte zu einem ähnlich radikalen Entschluss. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Was folgt, ist kein Roundup, aber Wasser, die Sintflut. Diese Maßnahme hatte allerdings einen kleinen Haken. Eine Familie hat es überlebt, und nur wenige Seiten weiter schlackert man wieder nur mit den Ohren, was da schon wieder alles los ist. Das Unkraut ist einmal im Boden und kommt immer wieder hoch. Also alles von vorne? Nach der Sintflut spricht Gott ein verblüffend anderes Urteil. Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Zweimal genau der gleiche Tatbestand. Im Herzen böse von Jugend auf, aber das völlig entgegengesetzte Urteil aus dem »Darum will ich ihn vernichten« wird ein »Genau darum will ich es nicht«. Hätte es geheißen, das Dichten und Trachten einiger Menschen ist böse, hätte es, im Bild gesprochen, ja noch Sinn gemacht, den Garten ab und zu mal zu säubern, das Kraut zu vernichten, das Gute zu schonen. Aber die Sintflut zeigt uns, das funktioniert nicht. Das Böse aus der Welt zu schaffen, hieße den Menschen komplett aus der Welt zu schaffen. Und es scheint so, als hätte Gott resigniert aufgegeben. Lass wachsen, komm's doch nicht gegen an. So lässt er den Menschen zwar weiter gewähren, aber seine Gnade findet einen neuen Ansatz. Wenn also das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist, dann muss ich an sein Herz ran. Dann muss ich nicht mit Worten oder gar mit Gewalt von außen auf ihn einwirken, ich muss an sein Herz. Er lässt uns schon durch Jeremia oder Hesekiel ankündigen, was nachher im Neuen Testament mit Jesus Wirklichkeit ist. Der Schreiber des Hebräerbriefs zitiert aus Jeremia: Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will, nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich sie schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Missetat will ich nicht mehr gedenken. Ein neuer Bund gilt natürlich auf Gegenseitigkeit. Er braucht die Zustimmung jedes Einzelnen und zwar persönlich und ist absolut freiwillig. Für den, der einwilligt, ist es aber wesentlich mehr als nur so eine Abmachung von okay, ab heute anders. Das ist ein neues Leben, im Gleichnis eine neu aufgehende Pflanze. Jesus nennt sie die Kinder des Himmelreichs. Eine neue, junge Pflanze, aber mitten im Unkraut und gar nicht so leicht zu erkennen. So wie aufgehendes Getreide gar nicht so leicht von Gras zu unterscheiden ist. Jesus, hier der Landwirtschaftsmeister, weiß sie natürlich zu unterscheiden. Weiß, wer zu ihm gehört und wer nicht. Seinen Gehilfen, den Jüngern, traut er das offensichtlich nicht zu. Es fehlt oft an wirklich eindeutigen Merkmalen. Zu gerne würden wir sagen können, guck mal, so sind Christen und so handeln und so leben sie und so die anderen. Schön wär's. Aber die Gegenbeispiele sind auch immer gleich da und lassen mich sogar manchmal zweifeln. Damit meine ich nicht, dass wir Christen so schrecklich wären, aber wir haben kein Monopol auf Nächstenliebe. Wir sind nicht die Einzigen, die Gutes tun. Es gibt sehr viele wirklich angenehme Zeitgenossen, die keine Christen sind, genauso wie es ungenießbare Christen gibt oder umgekehrt. Es gibt vor Gott und Gemeinde geschlossene und gesegnete Ehen, die im Chaos enden. Und es gibt Menschen, die kommen einfach unverbindlich irgendwie zusammen und bleiben sich ein Leben lang treu und führen ein absolut vorbildliches Familienleben. Natürlich auch umgekehrt. Es gibt zahllose, völlig selbstlose, engagierte Nichtchristen, ebenso wie es christliche Egoisten gibt. Oder umgekehrt. Es gibt Nichtchristen, die mit allem sehr gefasst und sehr gelassen umgehen, während ausgerechnet Christen mitunter die größten Angsthasen sind. Umgekehrt natürlich auch. Die Reihe ließe sich noch lange fortsetzen. Das absolut sichere Alleinstellungsmerkmal gibt es nicht. Dabei haben wir doch die besten Voraussetzungen für eine völlig andere Art zu leben. Aber wir sind eben noch nicht das, was wir eigentlich schon sind. Wie? Das eigentlich kann man auch weglassen. Wir sind noch nicht das, was wir schon sind. So wie der Weizen, wenn die Ähren noch nicht zu sehen sind und trotzdem von Anfang an Weizen ist, auch wenn man ihn nicht klar erkennt. Und darum verbietet sich von außen über den Glauben anderer ein Urteil zu sprechen. So wie die Jünger in dem Gleichnis neben dem Feld stehen und sich selber gar nicht mit einschließen und meinen, das beurteilen zu können. Nach dem Motto, der soll Christ sein und fährt einen dicken SUV, hört solche Musik, wählt diese Partei, ist in einer ganz anderen Kirche, ist Berufssoldat oder gar Gebrauchtwagenhändler, ist im Schützenverein oder. Unser Herr weiß es von jedem Einzelnen und du weißt es hoffentlich von dir selber, aber verurteile nicht den anderen. Während vor unseren Augen die Unterschiede völlig verschwimmen, gibt es bei Jesus keine Unschärfe, kein Dazwischen, kein Halbunkraut und kein, naja, geht noch so durch. Was ist aber das Unterscheidungskriterium, wenn es moralische Werte nicht sein können? Machst du mal weiter? Im ersten Teil habe ich viel von Verantwortung gesprochen, die der Mensch für seine Lebensführung und für seine Entscheidungen trägt. Und letztendlich wird jeder Mensch vor Gott zitiert und muss Rechenschaft ablegen. Es ist natürlich eine gewisse Genugtuung, dass da auch der Größte ganz klein werden muss. Aber Schadenfreude ist nicht angebracht. Wir sind ja selber gefragt und stehen auch nicht besser da, wenn wir von Gott zur Rechenschaft gerufen werden. Als Egoisten, Umweltverschmutzer oder Ressourcenverschwender. Wie schon gesagt, böse von Jugend auf alle Menschen. Aber wisst ihr was? Wenn du da vor Gott stehen sollst, oder ich, da sage ich nichts ohne meinen Anwalt. Und das ist kein dummer Spruch, sondern steht im ersten Johannesbrief. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wer weiß und bekennt, dass er die Verantwortung für sein Leben unmöglich selber tragen kann, für den übernimmt er die Verteidigung. Nicht mit einem überzeugenden Plädoyer, nicht mit Worten, sondern indem er selber die Verantwortung übernimmt. Bis zur letzten Konsequenz, Gott verlassen am Kreuz. Und das war das große Ziel seiner Mission. Nicht die Welt etwas friedlicher zu machen, sondern selbst die Verantwortung zu übernehmen für dieses Desaster vom Anfang. Amen. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne. Damit endet dieses Gleichnis und ich auch meine Predigt. Und so klingt es auch in dem Lied, das wir gleich hören und das manches davon aufgreift.